Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu. Bei mir ist der Dragon Micha. Wunderschönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Ihr hört den täglichsten Videospiel-Podcast der Welt und wir haben heute ein Retro-Thema mitgebracht. Wir reden heute über ein Remake eines Klassikers von Sega aus den guten alten Sega-Zeiten, nämlich Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, was im Remake die 3 verloren hat, Micha. Und ich muss zugeben, der Name Wonderboy war mir natürlich schon ein Begriff. Ich habe sicherlich auch das ein oder andere Wonderboy mal gespielt, aber Wonderboy 3 The Dragon's Trap auf dem Master System kam 1989 raus. Mhm. Da habe ich es tatsächlich nicht gespielt, weil in meinem Umfeld gab es einfach kein Master System. Wie sieht's denn da bei dir aus? Hast du eine Historie mit dem guten Wonderboy?
Ja, tatsächlich. Und zwar hat mein Bruder früher sich ein Game Gear zur Kommunion gewünscht. Mhm. Und da waren
was man dann, sich halt so wünscht für
Christi. Natürlich eine Videospielkonsole. Und der hat halt dann halt irgendwie bei so, also sich in so einen Satz Spiele irgendwie dazu bekommen, da waren Outrun, Sonic und Wonderboy dabei. Und das durfte ich dann halt quasi, da habe ich das zum ersten Mal gespielt irgendwie. Also der hat, hat auch angefangen als Plattformer, also es war ein Port von dem ursprünglichen Wonderboy. Das, ich glaube 86 ist das rausgekommen. Und das ursprüngliche war ja wirklich so ein ganz simpler Plattformer. Also so, mit einer ganz merkwürdigen, sehr schweren Steuerung und du bist dann irgendwie so ein Urzeitmensch, so ein Junge, der Wonder-Junge aus dem Neandertal-Zeitalter irgendwie, und du hast Steinkeulen dabei, die du schmeißen konntest. Er hatte aber auch ein Skateboard, also du konntest irgendwie so einen Helm einsammeln und damit mit dem Skateboard fahren, und es war ein ganz simpler Plattformer, also simpler als Mario.
Gilt auch damals, genau, mit den Kokosnüssen und so, gell? Genau.
Ja. Also das ist quasi heute so, also heute würde man sagen, ach, das ist ja ein Flash-Spiel, ist ein Smartphone-Spiel, und das ist gar nicht mal so, also unakkurat, weil man wirklich halt nur nach vorne laufen und springen konnte. Es ist halt wirklich sowas wie als würde man so einen Endlos-Runner mit so einem abgesteckten Level machen. Also so hat sich das früher gespielt. Und dann hat sich das ein bisschen verändert. Dann gab es einen zweiten Teil, der ist schon so ein bisschen Adventure-mäßiger geworden. Und das Dragon's Trap, über das wir sprechen, das Dreier ist, das hat sich da sehr von gelöst. Das, was neu, also kaum ein paar Jahre später rausgekommen ist, haben sie das ganze Spielkonzept quasi fast umgeworfen. Also es ist immer noch ein Plattformer. Aber diesmal eigentlich das, was man schon durchaus als Metroidvania bezeichnen kann, oder?
Ja, so ein bisschen, so Shantae ist vielleicht so ein ganz guter Vergleich. Man läuft halt nicht mehr nur von links nach rechts, sondern du hast mehrere Welten, mehrere Abschnitte, die diese Spielwelt unterteilen, und kehrst immer wieder auch zurück zu Sachen, bei denen du dann Dinge machen kannst, die du vorher noch nicht konntest. Also es funktioniert ein bisschen anders wie in Metroidvania, aber so diese Grundprinzipien, dass man immer wieder auch zurückkehrt zu Situationen, an denen man dann halt an der Wand hochlaufen kann, was man halt vorher noch nicht konnte. Das erinnert schon an diese Elemente, die dann später mit Metroidvania so berühmt wurden und heute eben so als Metroidvania bekannt sind. Da gebe ich dir absolut recht. Aber es funktioniert ein bisschen anders, weil das ist auch der namensgebende Dragon's Trap oder die Dragon's Trap, dass du diese Fähigkeiten nicht immer komplett behältst und dich weiter ausbaust, sondern die in Abhängigkeit dazu stehen, welche Form du als Wonderboy gerade einnimmst. Also Wonderboy 3, hast du ja schon gesagt, setzt direkt am Ende von Wonderboy 2 an. Und dort wird der Titelheld, also der Wonderboy, verwunschen. So beginnt auch dieses neue Spiel, eben das Wonderboy 3. Und du wirst in eine, was ist die erste Figur? Ein Drachenjunge, gell? Du wirst in einen Drachen verwandelt. Und der hat dann die Fähigkeit, eben Feuer zu spucken. Und im Laufe des Spiels verwandelt man sich immer wieder in andere Tierwesen, die dann verschiedene Dinge können. Und dadurch kommt so dieses Fähigkeitenmodell aus dem Metroidvania-Spiel auch in dieses Spiel.
Genau, und das sind dann, und das ist also, wir reden jetzt hier noch ganz bewusst über diesen Klassiker, weil das ist halt quasi auch im Original so gewesen. Du hast dann verschiedene Formen, also du kannst dich verwandeln, oder was heißt, später bekommst du die Kontrolle darüber. Es ist am Anfang aber so, dass es vorgegeben ist, in was du dich verwandelst, und das wäre dann zum Beispiel eine Maus, ein Adler, oder wir hatten den Drachen, und da ist
Drachen noch was Drittes. Drachen und Löwen.
Löwe, genau, der ist
und so ein Unterwasser, so ein Lizard, so ein Unterwasserviech, so ein
genau. Fischartiges. Und die haben halt alle so komplett unterschiedliche Fähigkeiten. Also du hast zum Beispiel, also so deine Standardform als Mensch oder als, du bist ja oft als Drache unterwegs, da kannst du dich ganz gut verteidigen. Der Drache kann Feuer speien, ist dafür aber halt relativ schwach, so was Health betrifft. Du hast die Maus, die zwar ein Schild dabei hat, womit du dann so Geschosse abwehren kannst, aber du hast eine sehr kleine Reichweite durch dein winziges Schwert. Und dann gibt's den Löwen, der ist genau das Gegenteil. Also der ist groß, sehr kampfstark, aber dafür halt nicht so wendig und so. Und die haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Ach so, und die Maus kann auch an Decken entlang laufen, das ist auch eine ganz, ganz wichtige
Sache. Und an speziellen Wänden, genau.
Ja. Genau, und diese Sachen, das ist, sind so, also diese Fähigkeiten, deswegen komme ich so auf Metroidvania, dadurch, dass es halt nicht so hundertprozentig linear ist, und dadurch, dass du diese Fähigkeiten bekommst, kommst du halt auch manchmal erst an, später an Orte dran, die durch deine Fähigkeiten bestimmt werden, also die Erreichbarkeit. Du kannst dann, also mit der Maus ist ja klar, du kannst dann irgendwie nur bestimmte Stellen dann zum Beispiel erreichen, die dann, wo du dann nur hochklettern kannst. Das läuft dann auch wirklich so, dass du dann durch verschiedene Türen durchgehst, die dann unterschiedliche Areale zugänglich machen. Das ist sehr verwirrend aber, weil diese Türen führen irgendwo hin. Also du kannst irgendwie, du gehst, stehst zum Beispiel in ein Dorf und dann gehst du durch eine Tür und plötzlich bist du am Strand. Ja. Also es macht nicht so wirklich Sinn. Also es ist nicht so richtig Sinn. Also im Gegensatz zu Shantae oder anderen Metroidvanias, wo ja schon so eine plausible, glaubwürdige Umgebung geschaffen wird, die auch irgendwie zusammenhängend ist, ist es bei Wonderboy mehr so, ja, also irgendwie aneinandergereiht.
Das sind halt so Teleporttüren, ja, ja, die bringen dich irgendwo hin. Und manchmal ist es auch nervig, dass du läufst und läufst und läufst und bist dann irgendwie an einem Strand und dann entdeckst du halt da eine Tür. Also du findest das neue Gebiet, dieses Strandgebiet, und dann ist da eine Tür und du sagst, ah, cool, geh ich doch gleich mal in die Tür. Da ist bestimmt irgendwie ein Schatz oder ein Store oder weißt du, da gibt es auch so Shops und so. Und dann gehst du in die Tür und dann war das halt die Teleporttür zurück ins Dorf. Und die Tür verschwindet aber hinter dir. Das heißt, du kannst durch diese Tür nicht mehr zurück wieder zum Strand und musst den ganzen Weg dann wieder rechts zurücklaufen, um wieder an diese Stelle zu kommen. Also sowas gibt's in dem Spiel leider sehr, sehr oft, dass dich das Spiel vor vollendete Tatsachen stellt. Da merkt man dem Spiel auch an. Es ist ja ein ganz normales Remake. Die haben fast nichts geändert an dem Spiel, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Das merkt man da dem Alter schon an. Also es fühlt sich schon noch okay an und auch durch diese Metroidvania-Elemente relativ modern für so ein altes Spiel. Aber es gibt solche, so ein paar so Dinge, wo du dir dann echt nur denkst, so, what the fuck, das würde man heute aber auch irgendwie anders machen.
Genau, und da hast du jetzt gerade ja ein wichtiges Stichwort gesagt, denn wir haben ja jetzt über die alten Spiele gesprochen, quasi so, aber es gibt dieses Dragon's Trap ist ein Remake. Remake, kann man wirklich sagen. Ich komme immer durcheinander. Das ist ein richtiges Remake des ersten Spiels, des dritten Spiels, des Wonderboy 3, The Dragon's Trap. Und sie haben, was bemerkenswert ist, dass sie das komplette Spiel so beibehalten haben, wie es auch früher im Original war. Also es gibt ja so Neuauflagen wie zum Beispiel das Flashback, gibt es eine neue Version, die sich auch tatsächlich relativ anders spielt. Oder es gibt dieses, was hatten wir beide im Podcast, das Shadow of the Beast. Mhm.
Ah ja, stimmt, das ist ein Amiga-Klassiker, der hat sich deutlich anders
gespielt. Genau, der Amiga-Klassiker, der hat sich komplett anders gespielt und so. Da auch tatsächlich ein bisschen zum Besseren, weil, ganz ehrlich, also Shadow of the Beast war ja noch nie so richtig gut. Und hier ist das aber tatsächlich so, dass es wirklich 1:1, also wirklich 1:1 so gelassen haben, wie es im Original ist. Also du hast wirklich genau das Level-Design wie im Original, du hast genau die Steuerung wie im Original, du hast genau das das Gegnervorkommen und auch wie die platziert sind und wie die sich verhalten. Das ist wirklich 1:1 im Original. Und was ganz cool ist, das kannst du halt wirklich auch unmittelbar und direkt vergleichen, weil du wirklich per Tastendruck zwischen der alten und der neuen Grafik hin und her wechseln kannst. Und trotzdem ist die alte Grafik dann noch angepasst an Widescreen. Ja. Also ist jetzt nicht alles 4:3, sondern man hat das schon irgendwie so hingekriegt, dass es auf großem Bildschirm funktioniert.
Und du hast dann auch so Retro-Effekte. Also man kennt es aus dem Monkey Island Remake, kann man ja auch per Tastendruck quasi zwischen alter und moderner Grafik wechseln. Und die neue Grafik hier ist dann auch nicht mehr ein Pixel-Look. Also es ist kein modernes Pixelspiel, wie man es halt sehr viel im Indie-Bereich trifft, so wie Owlboy oder solche Geschichten, sondern es ist der Original-Pixel- Style vom Originalspiel bei Tastendruck, und wenn du ihn wechselst, dann ist es komplett neu handgezeichnet, mit pastelligen Farben und überhaupt nicht pixelig, sondern sehr mit malerischen Strichen gemalt, sehr cool koloriert, also eins der, ohne Übertreibung, eins der schönsten Spiele, die ich, glaube ich, je gesehen habe, was so Remakes angeht. Ich finde den Grafikstil unglaublich schön und gelungen, und es wertet das ganze Spiel wahnsinnig auf, finde ich, dass es eben mal nicht so einen modernen Pixel-Look hat, sondern so einen sehr liebevollen, handgezeichneten, wirklich Comic-Stil. Den finde ich großartig.
Ja. Also der Artist dahinter, das ist der Ben
Fikuli. Ich stelle mir bei Artist immer so den Zirkus, den Künstler meinst du? Ja, genau.
Ah, ja, den Künstler. Also ich habe jetzt Artist gelesen auf meinen Notizen. Also der Künstler, der heißt Ben Fikuli, wenn ich ihn richtig ausspreche. Und das ist in Kreisen schon ein relativ bekannter Zeichner. Der hat, der ist selber wohl irgendwie auch ein mega großer Dragon oder Wonderboy-Fan irgendwie, die arbeiten jetzt auch mit demselben Team irgendwie an einer eigenen Interpretation des Spiels, also da kommt irgendwie noch was anderes, das heißt, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwas mit Schweinen. Ja, aber es ist, aber der hat zum Beispiel auch schon vorher an Videospielen gearbeitet, also der hat zum Beispiel So Bubbles gemacht, das ist so ein etwas frühes DS-Spiel, das ich auch tatsächlich hier noch im Regal stehen habe. Das ist halt so ein ganz prägnanter Zeichenstil, der ist so, also das ist, der hat so dieses typisch Franco-Belgische irgendwie, also so sehr harte Outlines irgendwie und aber trotzdem sehr pastellige Grundfarben und die Gesichter sind das Allergeilste. Ich weiß, also es gibt ja so Szenen, du kannst halt in Dragon Quest. Boah, was für ein Zungenbrecher, ne? Man denkt jetzt immer an Dragon Quest. Also an Dragon's Trap kann man auch zum Beispiel in so Läden rein, um dort Heilgegenstände und so zu kaufen. Und es war dann im Original schon so, dass so sehr, sehr illustre Figuren vorhin waren. Also war eine Krankenschwester oder halt ein Schwein. Also wirklich ein Schwein, das die Sachen verkauft hat. Und dann habt ihr aus diesem Schwein, was im Original sowieso schon so ein bisschen dubios aussah, so ein richtig verrauchtes Piratenschwein gemacht irgendwie. Was sich so mit einem Ellbogen auf den Tisch anlehnt und dann so mit der Kippe im Mund und dann oben noch so die Augenklappe drüber und es sieht dann sehr geil aus. Es gibt dann so Szenen, wenn du dann so komplett, also wenn du fast tot bist und dann in diesen Laden gehst, dann stolpern diese Figuren dann auch so quasi rein und fallen dann vor der Theke so zu Boden, während das Schwein völlig unbeeindruckt ist und weiter an der Zigarre part. Das ist ein total toller Stil. Geil.
Kurz der Vollständigkeit halber ist produziert von einem Studio, das hat namens Lizard Cube und kommt, ist raus erschienen für die Switch, für die PS4, für die Xbox One, für Windows, für Mac und für Linux. Und just ein paar Tage, bevor wir diesen Podcast jetzt hier aufgenommen haben, hat Head Up Games jetzt noch angekündigt, dass es auch also nicht nur eine reine Download-Version gibt, sondern dass sie es auch als Retail rausbringen für die Switch und für die PS4. Also auch wer sowas sich gerne in den Schrank stellen möchte, darf dann ab April da auch im Laden zugreifen. Und das freut ja vor allem viele auch bei uns auf dem Discord-Server, genau, die halt gerne sich Sachen in den Schrank stellen, wie du zum Beispiel.
Richtig. Wie zum Beispiel ich. Genau, also wirklich auch bequem in Deutschland, weil es gibt halt auch eine Importversion, aber die muss man dann natürlich auch erst dann halt irgendwie aus Asien reinholen. Aber Head Up bringt das halt jetzt tatsächlich in die deutschen Regale mit allem Pipapo. Und soweit ich das auch weiß, sind alle Versionen des Spiels auch gleich. Also da gibt's null Unterschiede. Also egal, ob man es jetzt auf der Switch, PS4 oder Xbox spielen will oder PC.
Wo hast du es gespielt? Ne?
Ich habe es auf der PS4 gespielt, als
noch. Ich habe es auf der Switch gespielt, da passt es auch perfekt hin. Also auch mobil ist es ein wunderbar zu steuern. Es ist halt immer so ein bisschen das Problem bei der Switch mit dem Digipad. Also das Spiel ist natürlich ein klassischer Plattformer, würde man lieber wahrscheinlich mit einem guten Digipad spielen. Das heißt, da würde ich dann eher zum Pro-Gamepad vielleicht raten oder so, aber es funktioniert auch mit dem Analogstick mit kleinen Einschränkungen.
Ja, und da sagst du was, ne? Also es ist schon. Also es ist, sagen wir so, also der Schwierigkeitsgrad von dem Spiel ist alt. Boah,
Junge. Also, Entschuldigung für die Wortwahl, aber das Spiel fickt dich. Also ja, das kann man echt nicht anders sagen. Auf der Originalpackung von dem Master System Cover steht ganz rechts, links oben so ein rotes Action, dass es klar ist, was für ein Genre das ist. Und ganz rechts steht With Password Safe. Ja. Das hatte kein Speichermodul, dieses Spiel. Das Spiel funktioniert so, dass wenn du bestimmte Dinge erreichst, wenn du einen Boss erledigst, gehst du zu diesem Schwein in dem Store und der sagt dir dann ein Passwort. So war das ja früher oft, dass die Spiele halt nicht gespeichert haben, sondern halt einfach geguckt haben, welche Sachen im Spiel wurden erreicht. Dann generieren wir daraus ein Passwort und dann kannst du das dort wieder eingeben. Das heißt, du konntest nicht speichern. Das heißt, das hat sich in das moderne Spiel jetzt insofern übertragen, dass hier auch nicht gespeichert wird, aber du musst dir keine Passwörter mehr aufschreiben. Also es ist halt quasi ein Autosave, vorhanden. Und du kannst aber, wenn du dann umschaltest, kannst du das Passwort noch sehen. Das heißt, wenn du noch Zettelchen zu Hause hast mit dem Passwort oder in alten Game-FAQs nachschaust, kannst du diese alten Passwörter auch eingeben, ja, was ich sehr geil, charmant ja. finde. Ja, das finde ja. ich echt clever. Also du kannst einfach sagen, bring mich an die Stelle, wo halt der Boss XY schon erledigt wurde und ich diese Schwerter und sowas schon habe. Aber der kleine Nachteil ist halt so ein bisschen, dass du, wenn du innerhalb eines Levels zum Weg zum Boss stirbst, landest du wieder im Dorf. Also du bist dann halt quasi wieder am alten Speicherstand bei dem letzten Passwort, was du generiert hast. Und das ist für heutige Verhältnisse schon echt hart. Kann man nicht anders sagen.
Also ich finde es gut, dass sie es so gelassen haben, weil es soll ja wirklich wie das Original sein. Die haben ja wirklich alles übernommen. Auch übrigens, das wollte ich noch kurz einschieben, die Musik übrigens auch. Also die ist ganz wunderbar neu interpretiert und da gibt's aber halt auch die Option, die genauso umzustellen zwischen alt und neu. Also du kannst, auf der PS4 ist es der Bumper, der rechte Daumenbumper, den muss man runterdrücken. Da kann man switchen und so. Man kann sogar zwischen den FM-Board und regulären Chiptunes wechseln. Was
auch ja, aber du kannst auch neue Grafik mit altem Sound oder neuer Sound mit alter Grafik, auch das kann man mischen, Hammer. Das ist total nett.
Und da passt es super, dass man natürlich auch noch die alten Passcodes benutzen kann von früher. Also das ist, dass sie wirklich das akkurate Passcode-System übernommen haben, das ist Hammer. Also da steckt unglaublich viel Liebe zum Detail irgendwie drin. Aber zum Schwierigkeitsgrad nochmal, und das muss man halt hier nochmal betonen. Also das ist gut, dass sie es so gemacht haben, aber gleichzeitig halt eben auch eine Warnung für die Leute, die das so gar nicht gewohnt sind, weil das Spiel ist schwer und an manchen Stellen vielleicht sogar ein kleines bisschen unfair, weil es ist so, dass es dann so Stellen gibt, wo du dann zum Beispiel irgendwie fällst oder irgendwie so größere Sprünge irgendwo machen musst und dann sind die Gegner auch schon so absichtlich so platziert, dass sie dir irgendwie in den Weg fliegen oder dir in den Weg fallen. Es gibt dann auch später so fliegende Flatterdinger, die ich weiß nicht, die sind so rötlich aus, die dich angreifen und so. Und du hast also aus heutiger Sicht, es ist kein Spiel, das ich Bauchpinseln möchte. Also es ist nicht so diese Vorsorte Jump'n'Run, so.
Es ist gnadenlos. So
Nintendo-Style. Ja, es ist nicht so Nintendo-Style, so, ach, wir haben ein bisschen Spaß. Und hier ist ein netter Gegner. Ja, es hast nicht geschafft, ist nicht schlimm. Dann werfen dich ein paar Meter zurück.
Also dieses Spiel, Nintendo muss jetzt aufpassen. Es ist halt so auch, wie Nintendo zu der Zeit war. Also Nintendo galt ja auch als hart 1989. Und genau dieses Genre hart, was damals halt üblich war, ist Wonder Boy 3 halt extrem. Also wenn du aus dem Screen rausläufst und wieder reinläufst, sind wieder alle Gegner da. Das heißt, auch der Weg zum Boss zurück, wenn du es halt nicht geschafft hast, musst du immer wieder das Gleiche machen. Du musst immer wieder den gleichen Grind machen. Das gehört halt einfach zu dieser Art von Spiel dazu. Und die sind jetzt auch nicht gerade kurz, die Level. Also so ein Weg zum Boss kann dann schon auch mal 10 Minuten dauern, weil du kannst halt auch nicht wirklich rushen in diesem Spiel. Du kannst nicht aufräumen und dann durchrennen oder sowas. Und was mich auch so ein bisschen nervt, jeder Feind lässt ja was fallen oder fast jeder Feind, wenn du ihn erschlägst. Und eigentlich mag ich das halt, wenn du so haust und einfach weiterrennen kannst und irgendwann in so einen Flow gerätst mit hier muss ich hüpfen, da muss ich zuschlagen, hier muss ich irgendwie kurz innehalten, mein Schild benutzen und so weiter. Und dieser Flow, der kommt bei mir bei Wonderboy 3 nicht, weil nach jedem Gegner musst du warten, bis diese Münze runterfällt. Das ist so eine Animation, die fliegt erstmal in die Höhe, wenn du den Gegner schlägst. Und wenn du nach dem Schlag direkt weiterläufst, dann verpasst du diese Belohnung. Und das ist so nervig. Ich werde einfach nicht warm mit. Du musst dann immer kurz stehen bleiben, warten, bis dieser Geldsack wieder runterfällt. Und du brauchst dieses Geld auch. Also du kannst diese Items auch nicht ignorieren, weil du brauchst diese Items, die droppen. Pfeil und Bogen, Tornado, Feuerbälle und so weiter, die du optional eben als Zweitattacken auswählen kannst, die musst du einsammeln. Die sind total wichtig, weil die nach dem Tod auch wieder alle weg sind. Heilungstränke, Herzen, die brauchst du alle. Das heißt, du musst nach jedem Feind wieder stehen bleiben, warten, bis das droppt und du brauchst das Geld ja auch, um dir die weiteren Waffen und so weiter zu kaufen. Das heißt, du musst dieses Spiel so spielen, dass halt diese Sachen droppen und dann dauert mir das halt einfach immer zu lange, dieser Weg zum Boss. Und du hast immer nur eine Chance und die Bosse sind jetzt auch nicht gerade einfach. Ja? Da hüpft dann so ein Piraten, riesiger, der viermal so groß ist wie du, so ein Piratendrachen rum. Und du musst halt erstmal rausfinden, wie diese Bosse funktionieren, welche Kampfattacken die machen. Und man hat halt auch echt nicht viele Leben. Man muss relativ viel grinden, um sich so neue Herzen zu verdienen. Und das Spiel ist gnadenlos einfach. Also ich habe es irgendwann mit Guide nebendran aufgemacht und mir immer wieder so geguckt, wo kann ich irgendwie noch ein Herz finden, was kann ich noch irgendwie special machen, um eine bessere Waffe zu kriegen und so weiter und so fort. Also das Spiel ist sehr umfangreich und sehr vielschichtig und da steckt wirklich viel drin. Aber wenn man es einfach so ein locker flockiges Plattformerspiel erwartet, was die Grafik ja so suggeriert, dann wird man echt hart gebeutelt. Also ich muss mich immer wieder sehr motivieren, in dieses Spiel zurückzukehren, weil ich es halt so schön finde, aber es ist echt hart.
Es ist hart, wobei sie natürlich auch schon so ein paar Komfortfunktionen noch mit eingebaut haben. Also das eine ist natürlich dann das, was wir angesprochen haben, ein Speichersystem. Es gibt jetzt ein Autosave-System. Du kommst zwar immer zurück in das Dorf, aber der Fortschritt wird ansonsten gespeichert, wenn du abnippelst. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit zwischen den Fertigkeiten, die du hast. Du hast ja auch so Waffen dabei, wie Pfeil und Bogen zum Beispiel. Da kannst du jetzt mittlerweile so über die Schultertasten drüber wechseln. Das war im Original so, dass man da irgendwie ins Menü gehen musste. Das hat das Spiel immer sehr, sehr umständlich gebremst und langsamer gemacht. Und es ist halt auch so, dass du jetzt nicht mehr zum Kauf von neuem Equipment die so spezielle Steine brauchst. Jetzt gibt's halt eine Geldwährung, die halt auch konform ist mit dem Original, aber du musst halt darüber hinaus für manches Equipment halt auch noch so Steine, ich weiß gar nicht, wie die heißen.
Ja, so Gems, Diamanten oder so.
Gems, irgendwie so, also Steine irgendwie einsammeln, die du dafür brauchst, um an besondere Sachen dran zu kommen. Das war dann nochmal eine extra Herausforderung. Also diese unbalancierten Sachen haben sie dann doch ein bisschen rausgenommen, um es ein bisschen feiner zu machen. Und man kann dieses Spiel theoretisch, also wenn man richtig gut ist und wenn man ganz genau weiß, wo die ganzen Sachen stehen und so, kann man das durchaus in, weiß nicht, am Nachmittag, in 3-4 Stunden kann man das eigentlich durchspielen.
Theoretisch, ja, als
Speedrunner. Das Problem ist, theoretisch. Aber in der Praxis unwahrscheinlich. Also es ist halt so wie bei vielen Spielen dieser Art, also ich sag jetzt mal ganz bewusst Metroidvania, auch wenn es ein bisschen davon entfernt, aber es ist ja wirklich so, du kannst ja Metroid theoretisch auch in 1-2 Stunden oder so durchspielen, aber du brauchst ja effektiv länger, weil du einfach Sachen herausfinden möchtest und weil du halt die Gegend erforscht und weil du erstmal rumguckst, was ist da eigentlich los, wie funktionieren diese Level, du findest Sachen heraus. Und das ist auch Teil dieses Konzepts. Also hier bei Dragon's Crab ist es halt auch sehr, sehr ähnlich, dass man erstmal viel rumprobiert und so. Man muss auch eine gewisse Art von Frustresistenz auf jeden Fall mitbringen. Also selbst wenn es einfacher wäre, selbst wenn die Gegner einfacher zu besiegen wären, musst du halt trotzdem damit rechnen, dass diese Levelstruktur so konfus ist, dass du erstmal herausfinden musst, wie diese ganzen Sachen so zusammenhängen. Da gibt's auch wirklich keine Logik. Also das ist wirklich
Das ist auch mein größter Kritikpunkt, dass dir das Spiel nicht klar kommuniziert, wo es weitergeht. Also ich bin einmal als dieses Fischwesen ewig in dieser Wasserlandschaft rum. Also mir war klar, ich muss da unter Wasser halt den Weg finden zum Boss, aber ich habe ihn einfach nicht gefunden. Und ich habe gesehen, wo ich hin muss. Da waren so 4 Blöcke, die halt den Weg versperrt haben, die ich aber nicht kaputt bekommen habe. Ich habe alles ausprobiert, habe da ein Tornado draufgeschmissen, Feuer, habe versucht, da Feinde reinzuschubsen. Und sowas macht ja auch Spaß in dem Spiel, sowas herauszufinden. Das Rätsels Lösung war dann halt, dass ich dann irgendwo im Guide nachgucken musste, dass ich irgendwo in einem anderen Abschnitt was erreichen musste, um mir dort eine spezielle Waffe zu kaufen, die das halt kann, einfach so Blöcke zu zerstören. Und das war so wahllos einfach in dieses Spiel eingestreut, dir da diese Waffe zu kaufen. Da ist ja keine Story, was da groß irgendwie miteinander zusammenhängt. Also ich finde so moderne Varianten wie Shantae, Metroidvania und Co., die kriegen das halt ganz gut hin, das so zu verpacken, dass dir irgendein Computerterminal sagt, geh mal in den Bereich, da bricht irgendwie Feuer aus, ja, und dann gehst du halt dahin. Also, dass das Spieldesign und das Leveldesign dich auch so ein bisschen wenigstens in die richtige Richtung schubst, dass die Progression vorhanden ist. Und bei The Dragon's Trap ist es sehr wahllos in der Gegend rumgestreut, dann hast du irgendwann die Waffe und dann kannst du erst da durch. Oder es gibt auch halt irgendwelche Geheimtüren, die du einfach entdecken musst, ja, wo du auf irgendeiner Plattform stehst und dann ist da eine Tür und das ist völlig altbacken und altmodisch und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil eigentlich würde ich es gerne mehr mögen, aber ich finde, ohne Guide zu spielen, ist schier unmöglich. Wenn man nicht Stunden da rein investieren will.
Ja, also ich glaube, ich nehme es ein bisschen positiver auf als du. Also ich sehe, den Zahn der Zeit.
An mir.
Der sich da reingefressen hat, natürlich. Ja, genau. Ich finde es aber trotzdem cool. Also mir hat es total viel Spaß gemacht, weil es halt auch, also weil es halt so wirklich wie Videospiele früher halt waren. So, ja, da tauchen Sachen auf, dann ist das halt so. Also man sich nicht so großartig Gedanken drum gemacht. Ich würde das jetzt gar nicht verteidigen. Ich finde Shantae und so in dieser Machart natürlich schon besser, weil das dann halt einfach auch eine Welt erzählt und weil das halt einfach sinnvolles Narrative Design irgendwie ist. Das ist bei Dragon's Trap halt nicht so drin. Ich muss aber sagen, ich mag halt aber, was mir das Spiel aber auch halt einfach sympathisch macht, ist einfach die Liebe, die generell in die Interpretation reingeflossen ist. Also ich finde,
wie die Monster neu designt wurden, wie die Hintergründe neu gemacht sind, das ist großartig.
Ja, die Hintergründe, wie geil ist das? Also du hast zum Beispiel dann, also du hast ja vorher dann teilweise einfach nur so wiederholende Patterns gehabt, wie man das so hatte, ne? Früher auf dem Master-System gab es dann einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Mauern, die waren dann wirklich nur, also ständig eine Wiederholung von irgendeinem 2-3 Pixeln und so. Und jetzt hast du richtig voll ausgezeichnete Hintergründe, die mit sehr stimmungsvollen Lichteffekten irgendwie besetzt sind. Und du hast dann auch plötzlich wird dir auch die Weite von einigen Stages irgendwie klar. Also es gibt dann zum Beispiel in einer Stelle so eine riesige Pyramide im Hintergrund, die dann erst einmal die Stage so richtig groß macht. Die Pyramide bewegt sich dann auch so ganz langsam, damit du merkst, okay, die ist wirklich riesig. Also es gibt so einen Parallax-Running-Effekt irgendwie, der die Tiefe dann nochmal verstärkt, und es gibt so viele nette Details. Also am Strand gibt's dann jetzt, der Strand ist jetzt wirklich ein Strand, also mit wirklich Wasser im Hintergrund und so.
Und auch durch das Piratenschiff zu laufen, wo dann der Screen so leicht kippt und so, das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll neu interpretiert, absolut.
Und diese Musik ist so wunderschön. Ja. Also die ist halt, das sind halt wirklich, also das war vorher dieser Chiptune-Soundtrack, der nett war, aber es ist jetzt so, dass sie das mit analogen Instrumenten interpretiert haben. Und ich kann es nicht genau festnageln, warum ich das denke, aber es ist sehr französisch. Es hat irgendwie so, es hat sehr viele Zupfinstrumente irgendwie drin, es ist so ein bisschen beschwingt. Ich kann es nicht so genau festnageln.
Ja, also ich habe so einen mega Ohrwurm von der Musik in dem Strandlevel und dem Wasserlevel und so, und das stimmt schon, das hätte jetzt auch ein französischer Arthouse-Film sein können.
Warum? Ich weiß nicht, warum Frankreich. Ich weiß auch nicht, wieso Frankreich,
aber das ist so ein typisches auch durch die Art der Zeichnung. Vielleicht
also aber so Rayman, wenn man so Rayman als Vergleich nimmt, also die Musik ist da auch teilweise sehr ähnlich. Also es ist wirklich schon so, ist ja auch französisches Produkt, und deswegen, also das hat, wenn man das mag, dann sollte man sich zumindest mal den Soundtrack auf jeden Fall anhören, weil das ganze Audiovisuelle, also diese Interpretation, diese Liebe, die in das Original irgendwie reingefallen ist, du merkst halt einfach, ich finde, das begeistert mich schon, das nimmt mich mit. Also ich ärgere mich natürlich auch über diese, gerade über die Gegner-Placements. Du hast halt nicht so großartige Möglichkeiten, die zu verteidigen. Du kannst halt einmal schlagen, und dann muss man halt vom Timing gucken,
dass und du kannst auch nicht nach oben schlagen und so. Also ich nehme so viele Verletzungen in diesem Spiel immer. Ich renne immer in diese Feinde rein. Das Clipping habe ich noch nicht so richtig verstanden, durch diesen Grafikstil vielleicht auch. Ich weiß es nicht, aber bei der alten Grafik geht es mir auch nicht viel besser. Es ist einfach auch schwer. Das muss man einfach so akzeptieren. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Remake, also eins der schönsten Remakes, die ich gesehen habe, und ich finde es auch empfehlenswert, weil es halt ein Original-Remake ist, aber man muss es halt im Kontext der Art der Spiele von 89 auch sehen, obwohl es halt jetzt so schön modern aussieht und auch so toll neu klingt und halt auf einer modernen Konsole gespielt wird. Wenn man das halt nicht bedenkt, dann ist es halt schwierig, das zu genießen. Aber wenn man in diesem Kontext bewusst spielt, dann ist es schon auch eine Empfehlung von mir. Mit diesen Einschränkungen, die ich halt gesagt habe.
Ja, ich denke halt auch, dass es eher wirklich was für die Leute ist, die das alte Wonderboy schon kennen. Ich zögere ein bisschen, es Leuten zu empfehlen, die da ganz neu drin sind. Da würde ich nämlich tatsächlich eher sagen, wenn man so eine Art von Spiel spielt, dann doch lieber zu den Neuentwicklungen wie Shantae oder so gehen. Wobei auch nicht das aktuelle Shantae. Also ich meine wirklich, wie heißt denn das eine, was wirklich Metroidvania ist?
Die Pixel-Versionen.
Ja, die Pixel-Dinger halt. Ne? Es gibt halt ein aktuelles für PS4, das ist sehr linear und auch nicht so gut. Aber die, die etwas älteren, die halt wirklich noch so diese offenen Welten haben, weil die sind die Bauchpinsel sind die schon so ein bisschen, also die haben so Komfortsachen drin, da wird dir wirklich auch ein gutes Erfolgsgefühl, ein Progressionsgefühl vermittelt und so, und die sind auch nicht zu schwer. Oder halt natürlich das Metroid 2 für 3DS oder sowas. Das sind so Sachen, die sind halt einfach an die modernen Geflogenheiten, an diese verweichlichten Gamer sind die angepasst. Und ich habe mir jetzt gerade so, musste vorhin so lachen, als du gesagt hast, die sind früher so alt, die alten Nintendo-Spiele, dass die Leute so früher so Hardrocker waren irgendwie mit großer Mähne und einfach wild und Partys gefeiert haben, und dann sind sie alt und gesettelt geworden.
Und dann kommt der goldene Luigi und spielt den Level für dich.
Genau, und dann wirklich, dann erinnern sie sich an früher zurück. Weißt du noch, damals, als wir Rockkonzerte besucht haben? Ja, da hatte ich gerade im Kopf. Und so ist es ein bisschen mit Wonderboy. Also es ist halt einfach so, es ist jetzt schick, aber halt trägt die Seele von früher so drin. Aber
mit allem Positiven und Negativen, was dazugehört.
Genau. Ja, ich meine 89, man muss ja, kann ja sich wirklich mal andere Spiele von 89 angucken. Die sind ja alle ein bisschen... Also es ist ja schon auch so ein bisschen mehr Automatenkultur gewesen. Man wollte damit, wollte ein Spiel halt Automaten vor allen Dingen ja auch vielen Leuten die Kohle aus der Tasche ziehen. Und deswegen waren die Spiele ja bewusst sehr schwer, damit man da einfach immer mehr Münzen reinschmeißt.
Klar.
Also deswegen, also ich glaube, wenn man heute diese Klassiker spielt, wie Space Harrier oder halt die älteren Sonics oder sowas, dann würde sich so mancher wundern, wie schwierig die eigentlich sind.
Ich habe übrigens gerade mal geguckt, Lizard Cube ist übrigens ein Pariser Studio. Also dein Bauchgefühl hat dich nicht enttäuscht. Ja.
Also beim Zeichner wusste ich, dass es diese franco-belgische Richtung ist.
Ben Fiquet, genau.
Genau.
Ja. Sagt nee, und das Studio ist von Omar Cornu und der ist auch eben zusammen mit dem Ben Fiquet, haben die da Lizard Cube in Paris gemacht. Also witzig, dass dein Bauchgefühl dir das irgendwie gesagt hat. Sehr interessant.
Das ist sehr witzig, ne? Aber irgendwie ist es halt so was Französisches. Ich kann es auch nicht genau einrahmen, aber es hat einfach so auch so vom Science-Day und so. Aber vielleicht sind wir da durch Rayman schon so ein bisschen geschult, weil Rayman ist, würde ich auch als typisch französisch irgendwie einordnen. Ist auch vom Humor und auch wie übertrieben die Zeichnungen sind und so. Und meine Lebensgefährtin liest auch viele franco-belgische Comics und die haben so eine ähnliche Farbgebung. Also die Art und Weise, wie da gezeichnet wird und wie da mit Farben gearbeitet wird, ist so was ganz Typisches da irgendwie. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich das daher.
Sehr wahrscheinlich, ja. Wunderbar, also Wonderboy The Dragon's Trap, für alles rausgekommen, was man sich nur vorstellen kann, also für, ich sag's nochmal, Switch, PS4, Xbox One, Windows, Mac und Linux und in Kürze auch für die Switch und für die PS4 als Retail, ansonsten findet ihr das in den Download-Stores der jeweiligen Hersteller und wir hören uns morgen an der Stelle wieder mit einem spannenden Thema, würde ich sagen, Micha.
Ja, ist das spannend? Ich weiß es nicht, hoffe.
Ciao.
Bis dann, ciao.